Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, ne, der Ort, wo seine Ferienwohnung ist, hatte Jesus Hunger. Und da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum: Nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Und das hörten auch seine Jünger. Und dann der Wechsel zu Vers 21. Früh am nächsten Morgen, ne, wieder gleicher Weg, Bethanien nach Jerusalem rein. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da sagte, na Quatsch, müssen wir mal eins weitergehen, ne? Schwupps, helf mir. Und da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief: Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Das ist die Situation. Beim Lesen von diesem Abschnitt können Sie sich fragen, was zum Fuchs ist mit Jesus los? Früher Morgen. Jünger, warum habt ihr dem noch nicht einen Kaffee oder ein Weckle oder ein Schokoriegel oder irgendwas organisiert? Ist er einfach noch übermüdet, unterzuckert? Braucht er erstmal seinen Schub Koffein, um bessere Laune zu bekommen? Diese Aktion, dass Jesus diesen Baum verflucht, dass er zu ihm sagt: Nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Der Baum, der beginnt sein Leben zu verlieren und 24 Stunden später ist er verdorrt von der letzten Zweigspitze bis runter zur Wurzel. Man könnte wirklich zuerst denken: Jesus, was um alles in der Welt ist mit dir los? Warum hast du noch keine Tasse Kaffee gehabt? Was um alles in der Welt ist los? Vor allem ist es, und so heißt es ja im Bibeltext, es ist nicht die Zeit, dass du an diesem Feigenbaum Früchte findest. Es ist die falsche Jahreszeit. Keiner von euch, der irgendwie eine Streuobstwiese hat, wird jetzt im Frühjahr zu seinem Apfelbaum hingehen und den anmaulen und sagen: Warum hängen hier noch keine Äpfel? Was ist das? Das wird man nicht machen. Aber Jesus tut es an diesem Tag. Er tut es. Er verflucht einen Feigenbaum. Und dann heißt es in Vers 14, und das hörten auch seine Jünger. Der Punkt ist, Petrus und die Jünger wissen, wofür der Feigenbaum steht. Das ist nicht einfach nur ein Gewächs, das halt an unterschiedlichsten Stellen einfach da ist. Sie wissen, wofür der Feigenbaum steht. Und deswegen standen sie sehr wahrscheinlich fassungslos um Jesus rum, als er diesen Feigenbaum verflucht. Ich stelle mir das vor, dass sie dastehen und peinlich berührt sind. Und einer so halblaut zum anderen sagt: Hat er das wirklich gemacht? Er hat wirklich einen Feigenbaum verflucht? Ist das sein Ernst? Er hat es wirklich gemacht. Er hat es wirklich gemacht. Es ist eine ziemlich, ziemlich wilde Situation, denn sie wissen, wofür dieser Feigenbaum steht. Er ist ein Symbol für das, was in Israel so zentral wie nichts anderes ist. Der Feigenbaum ist ein Symbol für das wohl wichtigste Gebäude, für das wichtigste Monument, das dieses ganze Land zu bieten hat. Es ist ein Symbol dafür, was früher in Jerusalem auf diesem Berg stand, für den Tempel. Es ist ein Symbol für diesen Ort, der dafür gemacht ist, dass Menschen dort Gott begegnen können. Und da sind täglich tausende Menschen dorthin unterwegs, um Gott zu begegnen, um ihm zu suchen, um Opfer zu bringen. Da kommen Leute hin, die keine Israelis sind. Und gerade jetzt an diesem Fest hier, an diesem Passa, ist Jerusalem voll mit Leuten. Da ist extra viel los im Tempel. Und da steht Jesus da mit seinen Jüngern, verfluchten Feigenbaum, der für diesen Ort steht. Diesen Ort, an dem du eigentlich Gott begegnest. Der wichtigste Ort für sie. Der Ort, an dem das Volk Israel Gott begegnen kann. Der Ort, der so viel Identität für sie ausdrückt. Das ist nicht bloß hier irgendein großes Gebäude, das halt irgendwo in Jerusalem auf dem Huckel, auf dem Hügel oben irgendwo steht. Nein, das sind wir. Da begegnet uns Gott. Da finden wir ihn, da suchen wir ihn. Da hat er gesagt, dass er gegenwärtig sein will. Der Tempel, das ist der Ort. Und ganz nebenbei ist auch hier so der Wirtschaftsfaktor im Land. Was glaubst du, was da für ein riesiger Umsatz ist, wenn da x Hunderte, Tausende Leute hingehen, um Gott zu begegnen, Opfer dort bringen? Ja, wenn die irgendwo aus dem Mittelmeerraum kommen, dann bringen die nicht ihr Ziege oder was weiß ich, auch immer bringen das mit. Ja, das passt in keine Tupperschüssel rein, sondern das kaufst du vor Ort. Es ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor, der da ist. Jesus verflucht einen Feigenbaum. Ne? Die ersten Verse, die ich dir vorgelesen habe, 12 bis 14, dann kommt er dorthin, verflucht ihn, dann habe ich eine Lücke gelassen und dann die Verse 20 bis 21 gelesen am Tag drauf, wo sie wieder morgens vorbeilaufen und Petrus sagt, Jesus, guck dir den Baum an. Was passiert dazwischen? Ist meistens spannend, wenn Prediger irgendwo Verse zwischendrin auslassen. Was um alles in der Welt? Warum? Ja? Und wenn du in deiner eigenen Bibel liest, hast du vielleicht nebenher schon geguckt, was zum Fuchs hat er hier vorne ausgelassen? Das, was dazwischen passiert ist, dass Jesus in den Tempel geht. Dass er an diesen Ort geht. Und es passiert diese Szene, in dem er wahrscheinlich in diesem äußeren Bereich, in den auch Menschen durften, die nicht jüdisch sind, dass er dort eben die Tische der Geldwechsler, der Händler umschmeißt und für seine gewohnte Art und Weise sehr laut und bestimmt wird. Und er begründet es nachher auch. Im Vers 17 sagt er, steht nicht in der Heiligen Schrift, mein Haus soll als Gebetshaus für alle Völker bekannt sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Was Jesus hier so in Emotion und hier zu richtig Puls bringt, das ist nicht einfach, dass er sagt, Kapitalismus ist böse. Und dass ihr hier an diesem Ort Geld verdient mit eurem Handeln und diesen Wechselgeschichten, das ist nicht der Hauptpunkt. Das ist nicht einfach Kapitalismuskritik, sondern der Tempel, er ist wie kein anderer Ort da, um Gott zu begegnen. Gottes Volk geht dorthin, um ihn zu finden. Und auch Menschen, die aus anderen Nationen kommen, die keine Juden sind, sollen dorthin kommen. Nur mit, und das ist sehr wahrscheinlich der Punkt, dass dieser Bereich, dieser äußere Bereich, in dem auch nicht Juden hinkommen konnten, dass es dort belagert war mit den Händlern und den Geldwechslern. Auf gut Deutsch, auch die Menschen, die außerhalb von Gottes Volk waren, die doch irgendwie Gott suchen, die bekommen ein Platzproblem. Weil der Handel dort Platz einnimmt. Mein Haus soll ein Gebetshaus sein für alle Völker. Leute sollen dort Platz haben. Das Problem ist nicht, dass es dort Händler gibt, sondern dass dieses Kommerzding Gottes Beziehung verhindert, Gottes Begegnung verhindert. Das ist das, was zwischendrin passiert. Und so erkennst du diesen Zusammenhang zwischen dem, was Jesus mit dem Feigenbaum macht, dass er ihn verflucht. Ein Ort oder eine Pflanze, ein Baum, der eigentlich für was ganz anderes steht. Nämlich für einen Tempel. Für diesen Ort, der eigentlich da ist, damit Menschen Gott begegnen können. Und Jesus verflucht einen Feigenbaum in aller Öffentlichkeit. Das ist wie wenn er auf dem Marktplatz eurer Stadt öffentlich die Fahne seines Landes verbrennt. Es ist, als würde er die Fahne seines Landes verbrennen, als würde er den Kern ihres Landes angreifen. Wenn du so etwas tust, und das auch öffentlichkeitswirksam passiert, dann hat dich der Verfassungsschutz im Auge. Es könnte auch mal sein, dass nachts hier ganz freundlich Sondereinsatzkommando anklopft und sagt, kommst mal mit. Für so eine Aktion riskierst du potenziell dein Leben. Und Achtung, ne, kommenden Freitag, Karfreitag, Überraschung. Ja. Jesus verflucht einen Feigenbaum. Und er sagt da damit, dieses ganze System aus Tempel, aus Opfer und auch dieses System aus Menschen, die dort die Verantwortung tragen, die Hohepriester, die auch sehr viel Macht haben und diese Macht auch behalten wollen, dieses ganze System, das wird hinfällig sein. Der Tempel ist wunderschön, du gehst da hin, es ist ein Riesenteil, es ist richtig protzig, es ist großartig zum Selfies machen von sich und dann zu Hause wieder zeigen. Aber eigentlich das Leben, das drin sein soll, die Begegnung mit Gott, die ist irgendwie verloren gegangen. Das ist das Bild vom Feigenbaum. Der hat zwar Blätter, der sieht gut aus, aber es fehlen die Früchte. Es fehlt das Eigentliche. Und deswegen sagt Jesus, der Tempel, dieses ganze System, das dazugehört, es wird gnadenlos untergehen. Es ist nicht mehr der Weg, um Gott zu begegnen. Es ist nicht mehr der Weg, um Gott zu begegnen. Jesus schmeißt das alles über den Haufen. Und dann ist ja eigentlich nur die Folgefrage, ja, was dann? Ne? Das kennt ihr vielleicht mit euren Kindern oder mit euren Enkeln auch, wenn man etwas nicht machen soll oder wenn etwas nicht mehr dran ist, was mache ich dann? Was ist die Alternative? Wenn ich meinen Jungs was verbiete, muss ich ihnen eine Alternative geben. Ja, was dann? Das Ding ist, Jesus sagt an dieser Stelle keinen einzigen Pieps. Was dann? An dieser Stelle redet er nicht von einer Alternative. Aber an anderen Stellen umso mehr. Beispielsweise hier, Johannes 14, Vers 6, das ist so eine von diesen ganz bekannten Aussagen, wo Jesus über sich selber spricht, die damit beginnen, dass er sagt, ich bin, ich und niemand anderes. Und Johannes 14 eben diese Aussage, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater, zu Gott, als durch mich. Und so ist das der Punkt, den Jesus immer wieder kommuniziert und den er an diesem Tag mit dem Feigenbaum, mit dem, dass er ihn verflucht, auch hier so symbolisch nochmal deutlich macht, dass er sagt, mit mir beginnt etwas Neues. Ich bin der Weg, der zu Gott führt. Der Tempel ist es nicht mehr. Der Tempel, der Ort mit den regelmäßigen Opfern, er ist es nicht mehr. Und dieser Ort hat auch nur eine begrenzte Nähe zu Gott gebracht. Wenn du nicht gerade hier selber jüdisch warst, durftest du nur in äußeren Bereich. Und dann gibt es einen Bereich, in den nachher die Frauen durften, in den die Männer durften, in den die Priester durften. Es gab noch das Allerheiligste, da durfte einmal im Jahr ein Mann hin, der hohe Priester, um dort Gott unmittelbar zu begegnen. Und Jesus sagt, dieses System, das verliert seine Bedeutung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin derjenige, der dir die Nähe und die Verbindung mit Gott, zu Gott so möglich macht wie niemand anderes. Mit mir beginnt etwas Neues. Ich bin der Weg zum Vater. Und der Tempel in Jerusalem, spätestens 70 nach Christus verliert er seine Bedeutung. Da stehen die Römer in Jerusalem und reißen das Ding ab. Das ist noch heute hier diese Klagemauer, der klägliche Rest von diesem riesigen Bauwerk, das du vorhin gesehen hast. Aber der Ort ist es nicht mehr. Jesus sagt, mit mir beginnt etwas Neues. Und somit wird dieses Kreuz, auf das wir spätestens am Karfreitag nochmal blicken werden, zu einer Art von, wenn man das so sagen darf, zu einer Art von Sehenswürdigkeit, zu einem Ort von Bedeutung, der über allem anderen steht. Wir hatten es vorhin kurz über das Brandenburger Tor, dieser Ort, der wirklich wieder ein Zeichen geworden ist von einer überwundenen Grenze, von einer Wiedervereinigung. Das Kreuz stellt das Brandenburger Tor in den Schatten, weil es, weil es das Symbol ist, das Zeichen von der Wiedervereinigung von uns Menschen mit Gott, die wir von ihm getrennt waren. Die Freiheitsstatue, sie ist dieses Zeichen, das Symbol für Hoffnung, für neues, gutes Leben. Und das Kreuz zeigt dir hier, das neue Leben beginnt durch Jesus, der sein Leben am Kreuz gab. Und jeder, der an ihn glaubt, an das, was er für dich und mich getan hat, der bekommt die Möglichkeit, wieder Teil von Gottes Familie zu sein. Hier, jetzt und in Ewigkeit. Alles beginnt mit ihm. Nochmal ganz anders. Und es ist so gut, dass diese alte, super vertraute Wahrheit, wenn du seit über 5 Jahrzehnten Christ bist, herzlichen Glückwunsch, ja, auch selbst dann, das immer wieder neu zu sehen, Jesus mit mir, mit ihm beginnt etwas Neues. Diese Verbindung zu Gott ist eine andere geworden. Und genauso ist es relevant, wenn du heute hier drin sitzt und sagst, du, ich gucke mir dieses Christending mit Gemeinde und so einfach mal an. Meine beste Kumpeline hat mich hier mitgeschleppt, ich bin halt da. Und ich höre dieses, ne, hier so, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt. Vielleicht hörst du das heute und denkst dir, puh, das ist selbstbewusst. Weil wenn ich google hier so, was es so an Religionen und Möglichkeiten gibt, scheint es da doch noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 und mehr Optionen zu geben. Na, wenn du Christ bist und diese Aussage von Jesus im Geschäft irgendwo mal fallen lässt und sagst, das ist so, da wirst du was davon spüren, wie herausfordernd es ist. Und doch ist es wahr. Mit Jesus beginnt etwas Neues. Er ist der Weg, der zu Gott führt. Und heute Morgen, an diesem Sonntag, erwischt dich, wie gesagt, wie so jetzt schon so ein bisschen angedeutet, diese Wahrheit an vielleicht super unterschiedlichen Stellen. Vielleicht in dem, dass du sagst, es ist eine gute, alte, vertraute Wahrheit und ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar für das, wer mein Jesus ist. Und wenn das der Fall ist, ist es wunderbar. Vielleicht bringt es dich ins Fragen, ob dieser Anspruch, den Jesus hat, ob der echt ist. Und du ringst mit dieser Wahrheit. Und auch das ist gut und du bist willkommen damit. Vielleicht staunst du einfach über Jesus. Sag, nee, dass du das wirklich bist. Dass du dich selber am Kreuz zum Weg für uns gemacht hast. Vielleicht bringst du dich ins Staunen und ins Anbeten darüber, wer er ist. Aber das, wer er ist und was er getan hat, am Ende des Tages fordert es immer irgendeine Form von Reaktion raus. Was ist deine drauf? Und wenn du möchtest, lade ich dich ein, in der Stille mit ihm zu reden. Ihm zu danken, ihn anzubeten, zu staunen, zu fragen, deine Fragen aber auch auszudrücken, was es auch immer ist. Und darauf zu reagieren, was du gehört hast, was es Jesus selber von sich sagt. So lade ich dich ein und ich bete dann zum Schluss nochmal mit uns. Jesus, du kennst und hörst die Reaktionen auf dich. Das Einzelne im Gebet gerade gedacht haben, bewusst dir gesagt haben, voller Freude und Anbetung, voller Fragen und vielleicht auch voller Zweifel. Und du nimmst uns ernst damit. Jesus, dass du der Weg zum Vater bist, durch das, was du von unserem Kreuz tust. Vielleicht ist es für die Einzelnen neu oder altbekannt. Und ich will dir danken dafür, dass du uns zu Hause zum Vater bringst, wie nichts und niemand anderes. Du weißt um die, die da ganz viel Anstoß auch dran erleben, wenn Christen hier teilen, dass sie so denken. Oder wo vielleicht selber die Fragen da sind, kann ich das so sagen? Und doch ist die Wirklichkeit und Wahrheit, dass mit dir, mit deinem Kreuz, mit deiner Auferstehung eine neue Wirklichkeit beginnt. Und du weißt um alle, die dich hier kennen und lieben, seit Jahrzehnten oder Jahren zu dir gehören, das für sich angenommen haben, Ich bitte dich für sie, dass dieses Staunen nicht aufhört über dich und das, was du getan hast. Ich bitte es auch für mich. So hab Dank. Dank für diesen Sonntag. Danke, dass wir in diese Woche gehen, die uns so deutlich ausrichtet auf dich, was wer du bist und was du getan hast. Auf Karfreitag, mit dem, dass du dein Leben hingibst, und Ostersonntag, dass wir wissen dürfen, es ist Wirklichkeit und du lebst. Amen.